immer alles wieder in Ordnung bringen müssen und alles Mögliche machen müssen. Dann hat uns Gott vergeben? Nein, Gott vergibt uns. Und dann habe ich da Sachen in Ordnung gebracht, wo ich heute sage, bist du denn bescheuert? Ja, dann bist du ja nur noch am Briefe schreiben. Ja? Und da habe ich gemerkt, dass ich das mit der Freiheit nicht verstanden habe. Versteht ihr? Wenn ihr wisst, dass Gott euch vergeben hat, dann könnt ihr auch in aller Ruhe überlegen, ob ihr vielleicht noch was in Ordnung bringen müsst. Aber wenn ihr sagt, wenn ich alles in Ordnung gebracht habe, jedes letzte Sündelein, dann hat mich Gott lieb. Das ist die falsche Reihenfolge. Ich möchte mit einem Bild schließen. Wo essen Kinder der Freiheit am liebsten? Wo esst ihr immer da? Wie heißt das Ding? Ja, aber ich sage euch, das ist nicht ganz richtig. Ja? Die Kinder der Freiheit, die essen am Tisch des Herrn am liebsten. Das macht er ja auch einmal im Monat. Wir haben bei uns, wir sind 4 Kinder und wir Söhne haben folgende Situation genossen. Wenn unsere, also damals noch nicht Schwager, wenn die zu meinem Vater mussten. Haha. Dann kamen die so an. Ja? Dann kamen die an unseren Tisch, dann mussten erstmal den Mund halten. Und haben wir erstmal die Fragen gestellt. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Mein Vater war ganz lieb. Aber dass die kommen, oder als ich zu dem Tisch meines Schwiegervaters kam, da war ich auch erstmal ruhig. Manche kommen da so klein an. Aber so müssen wir nicht zu unserem Vater im Himmel kommen. Kinder der Freiheit kommen am liebsten zum Tisch des Herrn. Zum Abendmahl. Tisch des Herrn ist ein frommer Ausdruck. Jesus lädt euch ein, in jedem Abendmahl zu ihm zu kommen, mit ihm zu essen. Weil er euch zuerst geliebt hat, weil er euch vergeben hat. Und dort bekommen wir Kraft, weil im Abendmahl ist Jesus ganz besonders durch seinen Geist anwesend. Da bekommen wir Kraft. Da geschieht die Kraft für diese Weilethik. Vielleicht ist es ein Gedanke, den ihr festhalten könnt, wenn ihr nächstes Mal zusammen Abendmahl feiert. Amen.
Ich lese uns einen Bibeltext, der mich immer wieder zutiefst berührt und von dem ich glaube, dass wir kaum die Tiefe dieser Begebenheit verstehen und ermessen können. Johannes Kapitel 13. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Ischariot, schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm: Das verstehst du jetzt noch nicht, später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei: Niemals wirst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Petrus: Herr, wenn das so ist, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus antwortete: Wer gewaschen ist, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinen Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger: Versteht ihr eigentlich, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und das ist richtig so, ich bin es auch. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Ich sage euch die Wahrheit, ein Diener steht niemals höher als sein Herr und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das begreift und danach handelt, glückselig seid ihr. Die Gegner, die Jesus nach dem Leben trachten, haben gewonnen. Sie sind in den innersten Kreis seiner Nachfolger eingebrochen und haben einen für sich, für ihre Zwecke gewonnen. Und er hat versprochen, Jesus zu verraten. Und Jesus weiß davon. Man muss sich das mal vorstellen. Jesus weiß davon. Und er hält das aus. Er hält das aus, dass aus dem innersten Kreis seiner Freunde ein schwarzes Schaf ist. Er weiß davon und behält es für sich. Und er läuft nicht davon. Er hat alle Möglichkeiten. Er hat ein anderes Ziel. Er ist mit dem erklärten Ziel in diese Welt gekommen, sein Leben zu lassen, sein Leben dahin zu geben. Die 12 Jünger, die setzen uns ja immer wieder in Erstaunen. 3 Jahre sind sie mit Jesus umhergewandert, haben Unwahrscheinliches erlebt, Erstaunliches, Erschreckendes. Und man hat den Eindruck und fragt sich immer wieder, was haben die eigentlich von Jesus verstanden? Was haben die eigentlich verstanden? Mitten unter seinen Freunden bleibt Jesus einsam. Wie oft hat er ihnen gesagt, Freunde, ich werde bald aus dieser Welt gehen. Ich werde sterben. Ich bin auf der Abschiedstour und hiermit läutet er quasi seine Abschiedsreden ein. Und das haben sie alle beiseite gedrängt. Ohren auf Durchzug gestellt. Das war doch kein Weg für ihren Herrn und Meister. Und kurze Zeit nach dieser Begebenheit, da streiten sie sich, wer der Größte sei im Himmelreich, wenn der Messias sein Reich aufrichtet. Wer wird Außenminister und wer wird Innenminister? Fast so wie heute. Persönlicher Ehrgeiz und Rivalitätskämpfe im Augenblick höchster Lebensgefahr für Jesus. Wir merken, diese 12 Leute aus dem engsten Vertrautenkreis von Jesus, die sind gar nicht so weit weg von uns, oder? Gar nicht so weit weg. Das ist keine elitäre Truppe, die Crème de la Crème, von den Frommen, die erste Garde. Jesus kannte ihr Denken, ihren Ehrgeiz und er hat sie dennoch berufen. Jesus hat ihnen seine Liebe geschenkt, so wie sie waren, weil er auch gesehen hat, was sie durch seine Liebe noch werden können. Und inzwischen geht die Zeit Jesu auf Erden und er weiß, wenn seine Jünger so bleiben, wie sie jetzt sind, dann gibt das, nachdem er die Welt verlassen hat, ein Gemetzel. Das geht bis in die fromme Gemeinde hinein. Das spürt Jesus. Wenn sie die Alten bleiben, dann gibt die christliche Gemeinde ein Chaos. Und dann geht es in der Gemeinde, in seiner Gemeinde, genauso zu wie in irgendwelchen Clubs und Institutionen. Da wird nach oben, da wird von oben nach unten getreten und da wird von unten nach oben verdächtig, denunziert. So soll es nicht in meiner Gemeinde zugehen. So soll es nicht unter euch sein. So ist es zwar normal bei Fürsten, Politikern, Machthabern. Jesus ahnt das und er weiß auch genau, was auch jeder gute Prediger heute weiß, dass manche Worte allein da reingehen, da rausgehen. Was hören wir für viele Predigten, was hören wir für viele Worte und so weiter. Und deshalb möchte Jesus und macht Jesus etwas anderes über das Wort hinaus. Er greift zu einer Symbolhandlung, wie es damals bei Propheten zum Beispiel üblich war. Und er tut etwas so Ungewöhnliches um den Jüngern etwas einzutrichtern, was sie nie mehr verlieren werden, was sie nie vergessen werden, über jedes Wort hinaus. Wir würden das heute sagen, das ist Learning by Doing. Das macht Jesus hier an dieser Stelle. Und er übernimmt die Arbeit eines unbezahlten Dienstboten, eines Sklaven. Damals war Füße waschen kein Luxus für besonders edle Herren vielleicht, um sich die Zeit zu vertreiben oder weshalb auch immer. Das war eine absolute Notwendigkeit. Man lief barfuß durch die Lande und so mussten die dreckverkrusteten Fußsohlen sauber geschrubbt werden. Und dazu hatte man die Geringsten und Wertlosesten verurteilt. Das war ihr Job. Und diesen Job übernimmt der Herr. Das tut er, von dem es hier in diesem Text heißt, dem der Vater alle Macht gegeben hat. Das heißt, in dessen Hand Gott das Schicksal dieses Kosmos und das Schicksal der gesamten Menschheit in die Hand gegeben hat, der zieht sich die Schürze eines Sklaven an und beginnt, deren Arbeit zu tun. Hier wird Philipper 2 von Vers 6 anschaulich. Obwohl, so heißt es dort, er, dieser Jesus, in göttlicher Gestalt war, hielt er seine Gottgleichheit nicht fest, sondern er entäußerte sich. Das heißt, er gab das freiwillig auf. Er nahm eine ganz andere Rolle ein und erniedrigte sich zum Knecht. Genau das haben wir hier. Genau das haben wir hier. In der Fußwaschung wird sinnbildlich dargestellt, wie Jesus aus dem Himmel heruntersteigt und wie er die Gewänder der Herrlichkeit, seiner Göttlichkeit ablegt und vertauscht mit den Kleidern eines Sklaven. Das ist der Sinn seines ganzen Lebens und Sterbens, dass er sich zu unseren schmutzigen Füßen herabbeugt, zum Schmutz und Elend der Menschheit und sie in seiner göttlichen Liebe reinwäscht. Das haben wir hier. Der souveräne Herr der Welt will unser Diener sein. So singen wir das mal in einem Lied. Der souveräne Herr der Welt will unser Diener sein. Er bindet sich die Sklavenschürze um, denn bei dieser erniedrigenden Arbeit, da wird man dreckig, da spritzt Dreck und die Gerüche sind auch nicht am besten. Und bücken muss man sich auch noch für diesen niedrigen oder soll ich sagen erniedrigen Dienst. Das hat mich immer schon ein bisschen sehr komisch angerührt, diese Geschichte. Und ich habe mir das so bildlich vorgestellt, da an den Füßen und so. Das würde ich bei keinem einzigen machen. Bei keinem einzigen machen. Der Herr der Welt, der macht das. Der Herr der Welt macht das. Und die Jünger, die haben das alle widerspruchslos an sich geschehen lassen. Vielleicht ist Petrus hier der Zwölfte, der Letzte. Die anderen 11, die waren froh, dass der ganze Staub weg ist. Tat ihnen gut. Keiner sagt ein Wort, nur Petrus. Wieder mal Petrus und er setzt sich zur Wehr und sagt, Herr, du mir die Füße waschen? Niemals, niemals. Das ist schon unter der Würde eines normalen Menschen, würde ich nie tun. Aber du? Du hast doch ganz andere Pläne, wir haben ganz andere Pläne mit dir. Das ist unter der Würde eines Messias. Sklavendienst, Füße waschen. Dieser Rollentausch, der passt nicht zu dir. Und die Einwände des Petrus, die enthüllen die ganze Fremdheit und Anstößigkeit der Liebe Gottes. Das haben wir doch nicht nötig, dass Gott so an uns handelt, oder? Das gefällt uns doch nicht, dass wir so erlösungsbedürftig sind, dass wir so reinigungsbedürftig sind, dass Gott sich so herabbeugen muss, der große Gott, dass er sich in die Krippe legt, klein wird wie ein Baby, auf diese Welt kommt, in diese Welt kommt und sich dann noch ans Kreuz, an dieses Fluchholz begibt. Das haben wir doch nicht nötig, oder? dieser Stolz, der im Menschen wohnt, der ist auch heute noch da. Das ist der Widerstand gegen den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Den kann man spüren. Den kann man hören, wenn man im Gespräch mit Menschen ist. Warum? Weil man die Schwere, das Gewicht der Sünde übersieht. Weil man die Heiligkeit Gottes nicht mehr sieht. Das ist das Problem. Eine andere Rollenverteilung wäre uns vielleicht viel lieber. Ein Gott, dem wir dienen. Ein Gott, der sich von uns dienen lässt. Bei dem wir Bestätigung finden. Das käme unserem Selbstverständnis doch viel näher. Und wir würden uns ein Bein ausreißen. Sogar ein frommes Bein ausreißen, um diesem Gott zu dienen. Wir brauchen noch einen so demütigenden Dienst nicht an uns. Und Jesus sagt diesem Petrus auf sein Veto: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann kannst du dich fromm nennen, religiös nennen und so weiter und so weiter. Dann hast du keinen Anteil an mir. Dann geht das, wozu ich in diese Welt gekommen bin, total an dir vorbei. Das ist die einzige Waschung, die alle Unheiligkeit und Sünde vor Gott wegnimmt, was ich dir tue. Und nur davon lebst du. Und nur das wird dein Leben neu machen. Andere zusätzliche Waschungen, die brauchst du nicht. Sie machen dich auch nicht heiliger und vollkommener. Sie machen dich nicht heiliger und vollkommener. Über das hinaus, was ich dir tue. Und so wie der Sklavendienst des Fußwaschens den Sinn hatte, den Menschen wieder tischfähig zu machen, dass man sich dann den guten Speisen zuwenden konnte, sodass sie miteinander Gemeinschaft haben konnten, so macht Christus uns vor Gott und füreinander tischfähig und gemeinschaftsfähig. Christus macht uns tischfähig und gemeinschaftsfähig. Wir, die wir zu Gott nicht passen. Und das steht ja immer in diesem Gegenüber, ich, du, was Petrus hier so klar zum Ausdruck bringt. Wir passen nicht zueinander. Und wir tun uns schwer miteinander, das müssen wir uns mal eingestehen. Manche Fromme, die sehen das gar nicht, wie schwer auch man sich in einer Gemeinde das Leben gegenseitig machen kann. Wie wir aneinander anecken, wie wir uns pieksen können, wie wir uns schwer tun, einander zu vergeben und neu miteinander anzufangen. Wir werden gewaschen, indem wir uns in seiner Liebe am Kreuz baden, in seine Liebe hineinbegeben. Gott will nicht unsere sauberen Füße. Freunde, seien wir nicht so stolz. Und Gott immer die frommen Seiten und die guten Seiten hinzuhalten. Und wir betrügen uns selbst, weil so vieles anderes Flickwerk ist. Gott will nicht unsere sauberen Füße und die Perfektion, sondern er will die Demut, die sich von ihm waschen lässt. Die Christus das hinhält, sodass er sein Heilandswerk an uns tun kann. Das ist die Weise, wie er uns annimmt. Sonst kriegen wir keinen Teil an ihm. Und Petrus bleibt hartnäckig. So leicht ist er ja nicht irgendwo, lässt er sich nicht von hin und her schieben. Er sagt niemals. Warum? Ich habe den Eindruck, er spürt hier intuitiv, dass hier alle Rangordnungen auf den Kopf gestellt werden, die nun einmal in dieser Welt gang und gäbe sind. Dass hier Revolutionäres geschieht, als der Christus sich niederbückt und zu seinen Füßen begibt. Das kennt man nicht. Bisher gilt, wer Herr ist, der wird bedient. Und wer Knecht ist, der hat zu dienen. Wer oben ist, der hat's gut, der braucht sich die Hände nicht schmutzig zu machen. Und wer unten ist, der hat schlecht, der ist dazu verurteilt, die Drecksarbeit zu machen. Und jetzt stellt Jesus hier diese traditionelle Ordnung auf den Kopf. Ist ja immer interessant, wie Jesus, der ganz andere ist, und wie er Dinge tut, auf die wir in den kühnsten Träumen nicht gekommen. Ganz anders als Schema F. Und Petrus ist klar, wer das tut wie dieser Jesus, der ist entweder verrückt oder der ist ein schwärmerischer Phantast, den muss man festhalten, dass er nicht abhebt und wegschwärmt. Der braucht Bodenhaftung. Aber nicht nur Petrus ist fest an dieser Stelle, sondern Jesus gibt auch nicht nach. Und er macht deutlich, wer diese Umkehr des bisher gültigen Herr-Knecht-Denkens nicht mitvollzieht, der gehört nicht zu mir. Der gehört nicht zu mir. Der hat keinen Anteil an dem, was ich bin und wozu ich gekommen bin. Wer sich von mir nicht dienen lässt, der gehört nicht zu mir. Hier habe ich den Eindruck, da ahnt Petrus etwas, da dämmert es ihn. Und er sagt, Herr, wenn das so ist, bitte nicht nur die Füße, ich brauche ein Vollbad. Und pass auf, dass nicht wie bei dem Siegfried da irgendwo eine Stelle nicht gebadet wird, sauber wird. Ich brauche ein Vollbad von Kopf bis Fuß. Nichts auslassen. Und dann sagt Jesus, wer einmal gewaschen ist, der ist rein. Der ist rein. Ich weiß nicht, ob du vorhin darüber gestolpert bist. Der ist rein. Wer von mir gewaschen ist, der ist rein. Wer sich vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus hat waschen lassen, seine Sünden hat abwaschen lassen, der ist absolut rein vor dem heiligen Gott. Freunde, manchmal habe ich den Eindruck, ich bin schon 35 Jahre im Dienst, ich habe nichts anderes zu tun, als das Menschen zuzusprechen, damit sie es doch endlich glauben, nicht mir glauben, sondern ihm glauben. Wenn du zu Christus gekommen bist, dann bist du rein, egal wie dein Leben verlaufen ist, egal was andere dir angetan haben oder du anderen angetan hast. Und sei es noch so beschämend, du bist rein, du bist absolut sauber, als hättest du nie eine einzige Sünde in deinem Leben getan. So sauber. Du hast ein reines, weißes Kleid an. Ohne Flecken. Freunde, wenn wir das glauben würden, Jesus aufs Wort und auf sein Kreuz hin glauben würden, was für eine Entlastung wird. Nicht immer mit dem Kopf unter den Arm rumlaufen und mit dem schlechten Gewissen, sondern ich glaube das dem Christus und ich übe jetzt wieder den aufrechten Gang eines Christen. Das sind wir unserem Christus schuldig. Und da muss keine fromme Zusatzwaschung gemacht werden, keine Heiligungsübung irgendwo. Wer von mir gewaschen ist, der ist rein. Und wenn du heute jeden Satz vergisst, vergiss das nie mehr. Und dieses, dass Christus zu deinen Füßen sitzt und dich waschen will, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Das war kein Versehen, das war höchste göttliche Absicht. Der ist absolut rein. Ich freue mich schon auf eure Mitbürger morgen in Wiesloch, wenn sie euch begegnen und ihr nehmt das mit und ihr beginnt es ab morgen zu leben. Die sagen, Mensch, hast du dich verändert. Weil du Jesus aufs Wort glaubst, lebe das. Und lass dich nicht durch dein Vorleben in irgendeiner Weise zeitlebens knechten. Lebe das. Du bist rein, wenn du zu Christus gekommen bist. Der ist rein und braucht nur noch tägliche Fußwäsche, sagt Jesus. Braucht nur noch, dass ich ihm die Füße wasche. Aber als Ganzes ist er rein. Das ist klarstellend. Und das ist biblischer Realismus. Auch wir holen uns täglich staubige Füße, darf ich das mal so sagen? Staubige Füße. Wir machen uns schmutzig. Wir werden schuldig aneinander. Wir leisten uns Fehlhaltungen, die eigentlich gar nicht vorkommen sollten. Wie sagte mir diese Woche jemand, das, was ich tun will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, eigentlich, das tue ich immer wieder. Kennt ihr das? Wir werden schuldig aneinander in der Ehe, auch in der besten Ehe. Wer was anderes sagt, lügt. Wir werden schuldig in unseren Familien. Wir werden schuldig am Arbeitsplatz. Wir holen uns staubige Füße auch in der Gemeinde, da werden wir auch an uns schuldig. Die Spezies Christen sind nicht anders. Das machen uns die Jünger deutlich. Wir werden schuldig in den Hauskreisen. Wir bereiten einander Enttäuschungen. Wenn man das doch mal sehen würde, jeder sehen würde, Jesus sagt, staubige Füße. Holst dir täglich staubige Füße. Wir tun einander weh, wir schädigen einander und wir stören und hemmen auch die Gemeinschaft, auch die christliche Gemeinschaft. Da trägt jeder seinen Teil dazu bei. Freunde, wir bedürfen der täglichen Fußwaschung Jesu als Einzelne und auch als christliche Gemeinschaft, egal wie sie heißt. Und darf ich das mal so sagen, damit es eingeht? Und diese tägliche Drecksarbeit, die tut der Herr. Die tut der Herr. Kommt sich nicht zu schade dafür vor. Den Dreck, den wir täglich verursachen, den wir anrichten und hinterlassen in Gedanken, Worten und Taten, den will Jesus gerne wegräumen. Gerne wegräumen. Und nun frage ich uns, wie es in einem Lied heißt, wo ist solch ein vergleichbarer Herr zu finden, der an uns tut, das tut, was Jesus uns tut? Wo ist einer? Wo ist einer? Und durch das tägliche Annehmen seines Dienstes an uns, da geschieht etwas in uns. Da werden wir nämlich selber zu Dienern. Da werden wir zu Dienern. Da kommt und bleibt Demut bei uns. Da kommt eine Dienstgesinnung in unsere Herzen. Und da werden wir frei, anderen zu dienen. Wer sich von diesem Herrn dienen lässt und mit seiner Liebe füllen lässt, der hat das nicht mehr nötig, so wie Petrus, zu leben oder leben zu wollen, groß hinaus zu wollen. Nein, bei dem wird eine andere Gesinnung gepflanzt. Nach getaner Arbeit zieht Jesus den Sklavenschurz aus und dann fragt er seine Jünger, sag mal, habt ihr verstanden, was ich euch tue? Habt ihr es begriffen? Ist das tief gegangen jetzt? Unverlierbar, tief gegangen. Überlegt doch einmal, ihr nennt mich Herr und Meister und ich bin das auch. Aber ich, euer Herr und Meister, wasche euch die Füße und ich möchte, dass ihr das einander tut. Genau das ist doch, was Petrus befürchtet hat. Genau das. Er ist doch gerade dabei, auf der sozialen Rangordnung ein bisschen sich nach oben zu arbeiten, die Spitze zu werden. Und da erklärt Jesus diese Ordnung für ungültig. Und er handelt anders. Petrus will nach oben, sein Herr geht nach unten. Und er weist auch ihm diesen Weg. Er will sich bedienen lassen. Und sein Herr wird zum Diener und sagt, du, ich möchte, dass diese Dienstgesinnung auch in dein Leben verankert wird. Und er verpflichtet ihn in diese gleiche Richtung. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und nun sollt ihr meinen Lebensstil, den Lebensstil der dienenden Aufopferung für andere, den sollt ihr übernehmen. Das ist ihr gemeint. Den sollt ihr in diese Welt hineintragen und ausleben. Und an diesem Beispiel könnt ihr lernen, wie ihr euch zueinander verhalten sollt. Wascht einander die Füße, nicht die Köpfe. Das tut ihr sowieso immer wieder. Ich kenne euch doch. Ihr sollt es lernen, die Füße zu waschen. Köpfe zu waschen, das verwandelt keine Herzen. Das bringt keine neuen Menschen hervor. Aber wenn ihr beginnt, Füße zu waschen, einander die Füße zu waschen, dann passiert etwas. Einander die Füße zu waschen, das stiftet bleibende Gemeinschaft. Noch einmal sei es an dieser Stelle gesagt, Jesus macht das sehr deutlich. Die Gemeinde und die Christen, die werden nie rein, das ganze Leben nicht. Die werden nie ideal, es gibt keine ideale Gemeinde. Höchstens so lange, bis du dabei trittst. Dann ist es vorbei. Die gibt es nicht. Aber wir dürfen und sollen einander dienen, Füße waschen. Ich wurde an Galater 6 erinnert, da schreibt Paulus einmal, wenn jemand unter euch von einer Verfehlung oder von einer Sünde überrollt wird, dann müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes in euch lebt und euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht wieder auf den Weg und pass auf dich selber auf, dass du nicht übermorgen stolperst. Das ist die Gesinnung. Wir sollen einander die Füße waschen. Was heißt denn das? Ich verstehe es nicht so, dass das, wie es auch Gemeinschaften gibt, wortwörtlich so gemacht werden soll. Also da eine Schüssel und dann geht's los, was auch der Papst einmal im Jahr, glaube ich, an 12 Menschen tut. Mag als Symbol helfen, aber darum geht es, glaube ich, nicht. Das heißt, wir sollen einander helfen, einander vergebend und reinigend zurecht helfen, dass wir befreit werden, dass wir aufgerichtet werden, dass der Staub, der uns anhaftet, wie, welchen Namen der auch immer trägt, dass die Schuld, was auch immer sie sein mag, und die Fehlhaltungen, wie sie nur auch passiert sein mögen, dass die aus unserem Leben verschwinden und dass sie uns nicht mehr belasten können. Diesen Dienst sollen wir tun. Welch einen Dienst gibt uns hier der Herr? Welch eine Möglichkeit? Wo ist irgendwo etwas Vergleichbares in dieser Welt? Wo kann man so etwas kaufen, was zu einer solchen Befreiung und zu einer solchen Entlastung führt? Wie nur hier. Ich habe den Eindruck, Jesus hat die bestürzten Gesichter gesehen. Die haben mit allem gerechnet. Die haben mit allem gerechnet, aber doch damit nicht. Dass ihr Herr und Meister sich niederbückt und sagt, so, jetzt habt ihr ein Muster. Jetzt habt ihr ein Beispiel und das nehmt nun mit in euren Alltag. Nehmt das mit in euren Gemeindealltag. Und lebt danach. Und übt das ein. Das könnt ihr nicht mit einem Schlag und auf einmal, sondern übt das ein, lernt das. Und er sagt, wenn wir einander diesen Dienst nicht tun, dann wollen wir größer sein als er. Dann überheben wir uns über ihn. Vers 16. Aber wenn ihr das in euer Innerstes aufnehmt und von jetzt an zu leben beginnt, dann handelt ihr, wie ich es möchte, und dann werdet ihr selig. Dann seid ihr beneidenswerte Menschen, so kann man das an der Stelle auch übersetzen. Dann werdet ihr beneidenswert. Und dann wird auch die Gemeinschaft, die ihr in meinem Namen bilden dürft, dann wird die trotz allem beneidenswert sein. Es geht um eine neue Grundhaltung des eigenen Herzens Gott und den Menschen gegenüber. Gott und den Brüdern und Schwestern. Die Reihenfolge ist hier unumkehrbar. Wir bedürfen zuerst und immer wieder, dass Jesus uns die Füße wäscht. Immer wieder. Und bei allem Wachstum im Glauben, darüber kommst du nie hinweg, zeitlebenslang. Und danach sollen und können wir anderen die Füße waschen, uns dienend verschenken. Nur wer sich von Jesus so dienen lässt, täglich, der kann auch anderen dienen. Wer sich den Dienst Jesu gefallen lässt, indem wir dann auch eine demütige Gesinnung für den Dienst am anderen geboren, der entrüstet sich nicht mehr über den Staub, den der andere an den Füßen hat. Er weiß um den eigenen Staub und den Dreck, wo er seinen Herrn braucht. Der wird nicht mehr moralisch, wie konntest du denn? Wäre mir in meinem Leben nicht passiert, was dir passiert ist. Nein, wird er nie mehr tun. Sondern der bindet sich die Schürze um und begibt sich an die Füße seines Bruders und seiner Schwester und beginnt im Namen Jesu heilend, reinigend zu handeln. Wie wichtig ist diese Gesinnung unseres Herrn bei uns allen? Wie wichtig ist es für Menschen, die oben stehen? Für Menschen, die Leitungsgesinnung haben? Oder die in leitenden Positionen stehen, Eltern. Gewiss auch für mich als Mann, das hat mich immer wieder geprägt und herausgefordert, der ich von Gott auch eine besondere Position habe, die ich ausfüllen soll, dienend und verschenkend in der Liebe voranzugehen. Das gilt für alle Verantwortungsträger in der Gemeinde, im Hauskreis, Dienstgruppen und so weiter. vor aller Begabung, wenn es darum geht, Menschen in Dienste zu rufen, muss man fragen, ob sie diese Dienstgesinnung haben. Ich halte sie für unablässig. Die steht vor aller Begabung, ob er das Herz und den Charakter eines Dieners hat, der sich verschenkt und der sich für nichts zu schade vorkommt. Haben wir das Herz eines solchen Dieners?